Die Gemeinwohlökonomie ist ein neues Wirtschaftsmodell, das eine Systemalternative anbietet zu den beiden großen historischen Entwürfen, zu Kapitalismus und Kommunismus. Sie ist selbst nicht das Ende der Geschichte und auch nicht das Wirtschaftsmodell der Zukunft, sondern nur der nächste Schritt. Sie ist in einigen Punkten sehr pragmatisch, in anderen Punkten bringt sie gravierende Änderungen mit sich. Allerdings glaube ich, dass diese Änderungen bereits in uns stattgefunden haben und auf unsere tiefe Zustimmung stoßen könnten. Das ist so zu verstehen, dass der Grundgedanke der Gemeinwohlökonomie der ist, dass die Werte und die Verhaltensweisen, die unsere zwischenmenschlichen Beziehungen gelingen lassen, dass die auch zu den Leitprinzipien des Wirtschaftens werden sollten. Oder anders gesagt, es ist der Versuch, unser Wirtschaftssystem erstmals an die heute schon bestehenden Verfassungsziele anzupassen. Das ist zwar nur die bayerische Verfassung, aber sie hat doch ein sehr klares Ziel. Das Ziel der wirtschaftlichen Tätigkeit ist nicht die Gewinnmaximierung oder nicht das Wachstum des Bruttosozialprodukts, sondern die Mehrung des Gemeinwohls. Und die Gemeinwohlökonomie versucht, das real existierende Wirtschaftsmodell an dieses Verfassungsziel anzupassen. Auch die Bayern haben die Gemeinwohlzielsetzung nicht erfunden, sondern die ist so alt wie das Denken im Abendland. Egal zu welchen großen Denkerinnen oder Denkern man zurückgeht, man findet ganz prominent das Gemeinwohl als Ziel des Zusammenlebens, als Ziel der Demokratie, aber vor allem insbesondere als Konsens durch alle Strömungen des ökonomischen Denkens hindurch. Über das Globalziel der Gesamtveranstaltung namens Wirtschaft sind sich alle Theoretiker einig, die Neoliberalen, die Liberalen, die Marxistischen, die Keynesianischen, die Ökofeministischen oder die Heterodoxen. Alle sind sich einig, dass das Globalziel des Wirtschaftens das allgemeine Wohl ist. Und das derzeitige Wirtschaftssystem scheint diesem Anspruch nicht gerecht zu werden. Es erschien zeitgleich mit dem Buch Die Gemeinwohlökonomie im August des vergangenen Jahres eine Umfrage der Bertelsmann Stiftung, der zufolge 88% der Befragten in Deutschland angegeben haben, dass sie sich wörtlich eine neue Wirtschaftsordnung wünschen. 88% der Menschen. Das ist, glaube ich, historisch einmalig, dass 9 von 10 Befragten gesagt haben, so, und jetzt hätten wir bitte gern ganz bewusst eine andere Wirtschaftsordnung. Nicht nur kleine Reformen an den Finanzmärkten, sondern tatsächlich ein neues Modell. In Österreich waren es sogar 90% der Befragten. Und diese Umfrage deckt sich mit meiner Beobachtung. Ich referiere seit 15 Jahren sehr häufig in mehreren Ländern und vor allem in fast allen kleinen Städten und Gemeinden und Kommunen und habe deshalb, glaube ich, die Hand am Puls der Zeit und an der Meinung der Bevölkerung, und ich kann bestätigen, dass das derzeit das Stimmungsbild und das Bauchgefühl, aber auch immer stärker ins Bewusstsein kommend der Wunsch und das Bedürfnis der breiten Bevölkerung ist. Ja, vielleicht, und nur ein Satz, weil die Menschen spüren, dass die Krise, die wir derzeit haben, nicht nur eine Finanzkrise ist und nicht nur eine Verteilungskrise ist oder eine soziale Krise, nicht nur eine Demokratiekrise, weil die Regierungen und die Parlamente in immer zahlreicheren Politikfeldern nicht das machen, was die breite Mehrheit zum Teil ausdrücklich wünscht, sondern das exakte Gegenteil davon. Es ist nicht nur eine Wertekrise. Geiz ist geil, hat sich als Slogan breit durchgesetzt. Aber ich habe niemanden getroffen bisher, der eine geizige Freundin oder die oder der eine geizige Freundin oder einen geizigen Freund sich wünscht. Also auch eine Wertekrise haben wir, Egoismus wird systemisch belohnt, eine Sinnkrise haben wir. 70% derer, die eine feste Vollzeitanstellung haben, haben innerlich gekündigt. Und das ist doch ein sehr dramatisches Ergebnis, weil das sollten doch die sein, die am zufriedensten sind, weil sie ein sicheres Auskommen und Einkommen haben. Aber sie sind ganz offenbar nicht identifiziert mit der Tätigkeit, die sie verrichten. Sie erfahren daraus keinen Sinn und sie sind auch offenbar dort nicht wirklich gefragt, ihre Kompetenz zu entfalten, und ihre Meinung ist schon gar nicht gefragt. Und deshalb haben sie sich bereits innerlich aus der Identifikation mit ihrer Tätigkeit zurückgezogen. Wiederum andererseits sind in Österreich 15-25% aller Jugendlichen Kaufsucht gefährdet. Das heißt, dass das System nicht mehr seine Grundfunktion erfüllt, die notwendigen Güter und Dienstleistungen bereitzustellen, unsere Grundbedürfnisse zu befriedigen, sondern dass das System das Bedürfnis hat, so viel wie möglich zu produzieren und dass die Menschen an dieses Systembedürfnis des ewigen Wachstums angepasst werden sollten. Nochmal das Argument ins Zentrum zu rücken, dass wir eine umfassende Systemkrise haben. Und der Wunsch nach einer alternativen Wirtschaftsordnung ist Ausdruck der Erkenntnis und des wachsenden Bewusstseins, dass es eine umfassende Systemkrise ist und nicht nur hier ein Auswuchs oder da ein Auswuchs oder dort ein kleines Problem, das man auch lokal sozusagen lösen kann, an den Finanzmärkten zum Beispiel. Ja, und die Gemeinwohlökonomie versucht hier eine vollständige Systemalternative anzubieten. Und bevor ich sie vorstelle, möchte ich ganz kurz die Entstehungsgeschichte beschreiben, weil es nicht meine Absicht war, ein alternatives Wirtschaftsmodell zu konzipieren, sondern sie ist so von selbst entstanden. Und zwar im Zuge der letzten Bücher, die ich publiziert habe. Das vorvorletzte Buch heißt Neue Werte für die Wirtschaft. Vielleicht liegt es da hinten auch. Ja, danke schön. Das ist ein blaues Buch mit einem gelben Kreis. Hier vorne sind vier. Ah ja. Und in diesem Buch habe ich versucht, die schlagenden Argumente in den wirtschaftspolitischen Diskussionen, die dann immer das Ende der Diskussion dargestellt haben, nämlich Freiheit oder Effizienz oder Wachstum oder Gewinn oder Erfolg oder Wettbewerbsfähigkeit, die waren dann immer so das Ende der Diskussion, weil im Buch davor habe ich zahlreiche 50 Vorschläge für eine gerechtere Welt publiziert, danke auch, die auf relativ geringen inhaltlichen Widerstand gestoßen sind, aber dann eben kamen diese Wertargumente. Und so habe ich dann bemerkt, okay, die Wertargumente wiegen offenbar schwerer und mit denen kann man die Sachargumente schlagen in der Diskussion oder eben auch abwehren. Sachlich, Vorschläge, die man sachlich in der Sache für richtig empfindet, kann man mit Wertargumenten dann abwehren. Und mir ging es aber in diesen Diskussionen mit diesen sogenannten Schlagwerten, Leistung, Effizienz, Wachstum, Erfolg, Gewinn, Freiheit, ging es mir nicht gut. Und deshalb habe ich dann das Interesse entwickelt, diese Schlagwerte mir näher anzusehen und ganz genau zu analysieren und zu dekonstruieren, wie das so schön heißt, zu zerlegen in ihren einzelnen Bedeutungsbestandteile, um zu schauen, ob man da nicht einen ideologischen Ballast über Bord werfen kann, die ideologische Spreu von den Weizenkörnern lösen kann, um dann auf die sinnvollen und stimmigen Bedeutungskerne blicken zu können. Und bei der Zusammenschau auf diese stimmigen Bedeutungskerne lag dann plötzlich die Grobskizze eines alternativen Wirtschaftsmodells vor mir. Das war unbeabsichtigt. Und die habe ich dann in das Schlusskapitel dieses Buches gepackt und auf dieses Schlusskapitel hinaus haben sich dann ungefähr 20 Unternehmerinnen und Unternehmer bei mir gemeldet und haben gesagt, Herr Felber, was Sie hier andeuten, diese Grobskizze einer alternativen Wirtschaftsordnung, die spricht mich sehr an. Ja, ich bin zwar von Herzen gerne unternehmerisch tätig, aber in dem heutigen Anreizrahmen für das Wirtschaften fühle ich mich zunehmend unwohl und ich würde mich sehr viel lieber in diesem alternativen Anreizrahmen bewähren und unternehmerisch erfolgreich sein, in einer allerdings dann ganz anderen Bedeutung als heute. Und ich bin sogar bereit, mich zu engagieren als demokratischer Citoyen oder als demokratische Citoyenne und bin bereit, mit Ihnen dieses Modell fein auszuarbeiten. Und so haben wir dann 2 Jahre lang eine Arbeitsgruppe gegründet, das waren die Attac Österreich UnternehmerInnen. Und bis zum August vorigen Jahres haben wir dann das Endergebnis präsentiert der Öffentlichkeit, das war dann die Gemeinwohlökonomie, die sich bis heute schon über 10.000 Mal verkauft hat und sie ist mittlerweile auch schon auf Französisch als L'économie citoyenne erhältlich. Und eine letzte Vorbemerkung, mit der ich zeigen will, dass es sich nicht nur um eine theoretische Idee handelt, sondern bereits um eine internationale soziale Bewegung, die sich zum Teil innerhalb von Attac grundsätzlich schon weit darüber hinaus und zum Teil Hand in Hand mit Attac-Gruppen auszubreiten beginnt. Sie sehen, es unterstützen schon 270 Unternehmen, also heute sind offenbar 3 dazugekommen, das Modell. 70 davon erstellen heuer erstmals das Herzstück des Modells, das ist eine neue Hauptbilanz für alle Unternehmen, nämlich die Gemeinwohlbilanz. und rund um die Pionierunternehmen, das sind diejenigen, die die Bilanz bereits erstellen, bilden sich Plattformen von Beraterinnen und Auditorinnen und sogenannte Energiefelder, man könnte auch Regionalgruppen dazu sagen, von Akteuren und Akteurinnen aus allen Bereichen der Gesellschaft umrahmen und begleiten und befruchten diese Unternehmen in ihren jeweiligen Regionen. Und gestern ist es zum Beispiel in Köln auch wieder geglückt. Es gibt schon ein erstes Vernetzungstreffen der deutschen Energiefelder am 20. Mai in Berlin im Rahmen des Postwachstumskongresses. Und es gibt auch schon eine sehr, sehr konkret ausgearbeitete politische Strategie mit einem sehr klaren Zeitplan bis zum ersten Meilenstein, dem 6. Oktober. Das ist der erste Geburtstag der Bewegung. Also die Bewegung ist jetzt ein gutes halbes Jahr jung. Und am ersten Geburtstag dieser Bewegung, nämlich am 6. Oktober dieses Jahres, planen wir den gemeinsamen Gang an die Öffentlichkeit über eine sogenannte Bilanzpressekonferenz, nämlich eine Gemeinwohlbilanzpressekonferenz, wo in möglichst vielen Städten und Regionen, zumindest in Deutschland, in Österreich, vielleicht auch schon in der Schweiz, Gruppen von Unternehmen an die Öffentlichkeit gehen und ihre erstmals erstellten Gemeinwohlbilanzen vorstellen. Und daran anschließend dann auch Forderungen an die Öffentlichkeit und an die Politik richten. Dazu kann ich dann später gerne mehr sagen. Ich möchte jetzt nur, bevor ich das Modell inhaltlich vorstelle, gezeigt haben, dass es nicht nur eine Idee ist, sondern bereits ein sozialer Prozess mit einem gerüttelten Maß an Bodenhaftung. Ja, damit möchte ich beginnen bei diesem Anreizrahmen, den ich dafür verantwortlich mache, dass derzeit so viel schief geht. Ganz kurz gesagt, die Wirtschaft beruht derzeit auf den falschen Werten und Zielsetzungen und entsprechend dann den falschen Messinstrumenten für wirtschaftlichen Erfolg. Und die Ausgangsüberlegung der Gemeinwohlökonomie ist, dass der derzeitige Anreizrahmen für die Wirtschaftsakteure, wie insbesondere die Unternehmen, bestehend aus Gewinnstreben und Konkurrenz, Gewinnstreben als das zentrale Ziel der Wirtschaftsakteure, das wichtigste von allen, wenn auch bei weitem nicht das einzige, und Konkurrenz als die dominante Umgangsform, die vorherrschende Umgangsform. Dass diese fundamentalen Systemkoordinaten die genau gegenteiligen Verhaltensweisen und Wertvorstellungen hervorrufen auf dem sogenannten freien Markt, wie diejenigen Verhaltensweisen und Werte, die unsere alltäglichen zwischenmenschlichen Beziehungen gelingen lassen. Frage an Sie: Welche Werte, wenn Sie es schaffen, sie zu leben, lassen Ihre alltäglichen zwischenmenschlichen Beziehungen gelingen? Ganz einfache Frage. Solidarität, Vertrauen, Kooperation, Rücksichtnahme, Toleranz, Teilen,
Wertschätzung,
Wahrheit, Empathie, Offenheit,
Gerechtigkeit,
ja, Respekt, Gleichheit,
Unterschiedlichkeit.
Genau, Anerkennung der Einzigartigkeit, der Unterschiede, aber Gleichheit im Sinne der Gleichwertigkeit, des gleichen Wertes aller. Was überhört?
Ja. Innovation ist auch wichtig.
Innovation für das Gelingen von Beziehungen.
Genau, ja, das.
Genau. War da jetzt irgendein. Das ist da bei der Wirtschaft. War irgendein Wert dabei, wo es Ihnen einen leisen Stich gegeben hat, wo Sie gesagt haben, nein, da bin ich eigentlich nicht einverstanden mit diesem Wert?
Gleichheit,
da hat sie einen, weil Sie offenbar ein ganz besonderes Verständnis von Gleichheit haben.
Auch Individualismus,
ja. Darum kam auch sofort, wir sind nicht gleich, wir sind alle unterschiedlich, aber ich glaube, so war es ja nicht gemeint, sondern mit Gleichheit war Gleichwertigkeit gemeint. Ja. Also wenn mit Gleichwertigkeit gemeint ist, dann sind wir wieder alle dabei. Ja, und das ist doch sehr erstaunlich, dass wir uns auf 14 Werte, wenn wir uns vielleicht ganz kurz auch darüber ausgetauscht haben, einigen können, obwohl wir doch angeblich in einer wertpluralen Gesellschaft leben. Und eine wertplurale Gesellschaft müsste doch so beschrieben sein, dass jeder und jede andere individuelle Wertvorstellungen hat. Aber dass sich hier geschätzt 60 Personen oder sogar 70 auf 14 Werte einigen können, das deutet darauf hin, dass wir hier doch nicht so plural sind, wie wir vermeinen, sondern dass es Einhelligkeit gibt. Und es geht noch weiter. Auf der ganzen Welt würden die Menschen diese Frage mehr oder weniger identisch beantworten. Weil das Gelingen von Beziehungen, das ist nicht eine theoretische Überlegung, sondern das ist eine gemachte Erfahrung und eine von allen Menschen zumindest manchmal geteilte Erfahrung. Und alle Menschen wissen, was zwischenmenschliche Beziehungen gelingen lässt. Und das ist etwas, was uns alle Menschen eint. Und das ist auch, was die Wissenschaften, nicht nur die Sozialwissenschaften, sondern auch die Naturwissenschaften mittlerweile bestätigt haben, dass gelingende Beziehungen das sind, was Menschen am glücklichsten macht. Und obendrein, Gesundheit, und obendrein, das, was Menschen am stärksten motiviert. Also Glück und Motivation, dadurch auch Tatkraft und Unternehmungsgeist, hängen sehr stark zusammen mit Gelingen von Beziehungen. Und deshalb ist die Ausgangsüberlegung der Gemeinwohlökonomie, dass das Gelingen von zwischenmenschlichen Beziehungen in allen Bereichen des Zusammenlebens gefördert werden sollte. Auch in der Wirtschaft. Frage, ob das heute der Fall ist. Gewinnstreben und Konkurrenz rufen am ehesten welche Verhaltensweisen und Wertvorstellungen hervor und verstärken sie systemisch, von der Tendenz her?
Rücksichtslosigkeit.
Ellbogen. Konkurrenzdenken. Egoismus.
Gier.
Feindseligkeit. Gier.
Aus Tricksen.
Aus Beuten.
Neid.
7 Todsünden gäbe es eigentlich nur. Die haben wir schon alle offenbar.
Hass,
ja. Es muss nicht noch schlimmer werden. Es könnte ja.
Es gibt aber auch was gar nicht so Schlimmes. Man versucht, die anderen zu verstehen. Die Konkurrenz vielleicht, aber...
Ja, danke für das Ehrentor. Genau.
Wenn sie von der Konkurrenz ausgetrickst werden, dann hassen sie sie erstmal.
Genau. Aber die zehn erstgenannten Werte sind doch ganz eindeutig negativ, wenn nicht die negativsten Werte überhaupt. Und erst bei längerem Nachdenken wollen wir dann das eine oder andere Positive vielleicht ergänzen. Und hier liegt doch ein sehr, sehr markanter Widerspruch vor uns, dass die fundamentalen Systemspielregeln des Wirtschaftens, dass die tendenziell die entgegengesetzten Verhaltensweisen und Werte belohnen, hervorrufen, verstärken, als diejenigen, die unsere zwischenmenschlichen Beziehungen gelingen lassen. Ganz wichtige Nachsage, ich spreche hier über die Systemspielregeln. Das heißt, meine Analyse gilt allein der Rechtsordnung der Wirtschaft. Ich spreche nicht über Menschen und ich spreche nicht über Unternehmen, sondern ich spreche über Werte, die in Rechtsregeln festgeschrieben sind. Und Werte sind etwas sehr Mächtiges, die sind keine Nebensächlichkeit, sondern die sind das Fundament unserer Lebensgestaltung. Nicht nur der individuellen Lebensentwürfe, sondern insbesondere aller kollektiven Regeln. Jede kulturelle Norm, jedes einzelne Gesetz ist im Grunde eine Wertentscheidung. Und deshalb verwende ich für Werte ein Sprachbild, nämlich das des Leitsterns. Und wir haben vorhin gemeinsam herausgefunden, dass auch die in diesem Saal versammelten Menschen einen gemeinsamen Leitstern teilen, nämlich Vertrauensbildung, Kooperation, Wertschätzung, Respekt, gegenseitige Hilfe, Solidarität bis hin zu Liebe. Und dieser Wertstern bedeutet nicht, dass wir uns alle so verhalten, sondern dass wir wissen, wenn wir es schaffen, dass wir uns so verhalten, dass dann unsere Beziehungen gelingen und dass es uns dann gut geht. Das bedeutet dieser Leitstern, dass wir grundsätzlich uns an ihm orientieren und in diese Richtung streben, weil wir wissen, wenn wir es schaffen, dann geht es uns gut. Und wenn es jetzt in einem Lebensbereich wie der Wirtschaft einen zweiten Leitstern gibt, der aus der genau entgegengesetzten Richtung erstrahlt, nämlich Egoismus, Gier, Geiz, Neid, Rücksichtslosigkeit, Hass, in dieser Tendenz, ja, und ich spreche immer noch über den Rechtsrahmen, das möchte ich dann noch einmal unterstreichen, dann kriegen wir zunächst einmal, was passiert? Ja. Man muss sich entscheiden, die Orientierung wird schwierig. Tendenziell werden wir innerlich gespalten, nämlich also eine ethische Spaltung tritt ein. Soll ich mich so verhalten oder soll ich mich so verhalten? In der Wirtschaft erleben das ganz, ganz viele Akteure täglich, diesen Gewissenskonflikt. Wir werden unglaubwürdig gegenüber den nachwachsenden Generationen. Na, weil was erzählen wir ihnen? Erzählen wir ihnen, helft euch gegenseitig, schaut, dass alle genug bekommen, schaut, dass es allen gut geht, schaut, dass die Beziehungen stimmen und das ist das Wichtigste. Oder erzählen wir ihnen, schaut auf euren eigenen Vorteil, schaut, dass ihr euch durchsetzt mit euren Interessen gegen andere und schaut, dass ihr besser seid als andere und in der Konkurrenz gewinnt gegen andere. Das passt nicht zusammen. Das ist keine einheitliche Wertgrundlage. Und der Widerspruch besteht darin, dass der Gesetzgeber diesem Leitstern in Recht setzt. Dass er den Rechtsrahmen für das Wirtschaften diesem Leitstern, diesem falschen Leitstern, weil würde er wörtlich abgefragt werden, sollen egoistisches, gieriges, geiziges, rücksichtsloses Verhalten in der Wirtschaft rechtlich besser gestellt und belohnt werden, hätten wir eine Zustimmung zwischen 0 und 0,0%. Und trotzdem gibt der Gesetzgeber, hängt er den Rechtsrahmen für das Wirtschaften hier diesem Leitstern um. Und das führt dazu, dass manche Wirtschaftsakteure, und je anonymer und globaler die Wirtschaftsstrukturen werden, desto mehr, desto ein größerer Anteil, sich so verhält, nicht weil die Menschennatur so ist oder nicht weil Unternehmen grundsätzlich sich asozial verhalten, sondern allein deshalb, weil wenn man sich so verhält, egoistisch, rücksichtslos, kann man damit wirtschaftlich erfolgreicher sein in vielen Situationen, als wenn man sich umgekehrt verhält. Das ist die Aussage. Ja. Es ist keine Anklage gegen Personen oder gegen Unternehmen. Und die Frage ist jetzt, warum haben wir diesen Widerspruch aufgespannt? Warum haben wir diesen Widerspruch kulturell konstruiert? Und die Antwort habe ich, oder glaube ich, in der Geschichte des ökonomischen Denkens gefunden zu haben. Die Ökonomen erzählen uns nicht seit den Altgriechen, sondern erst seit 250 Jahren, dass Egoismus in der Wirtschaft gut ist. Weil am Ende des Abends wird der Egoismus der einzelnen Akteure durch die unsichtbare Hand des freien Marktes auf wundersame Weise zum größtmöglichen Wohl aller zusammengefügt. Die unsichtbare Hand ist die berühmteste Metapher von Adam Smith. Und die ihn genauer kennen, vermuten, dass er der Ansicht war, dass hier der liebe Gott seine Hand im Spiel hatte, im Spiel der freien Marktkräfte. Damit wäre er nicht der Erste und Einzige, schon seine Vorgänger haben auch den Markt beschrieben als göttliche Vorsehung. Aber heute darf man das nicht mehr so argumentieren. Heute kann man nicht sagen, dass der liebe Gott für die Effizienz des freien Marktes verantwortlich ist. Heute muss man das zeitgemäß beschreiben, warum der Markt so effizient ist. Und die häufigste zeitgemäße Beschreibung, warum der Markt angeblich so effizient ist und auch verhindert, dass der Egoismus der einzelnen Akteure übers Ziel schießt, ist, dass es den Mechanismus der Konkurrenz gibt auf dem freien Markt. Und die Konkurrenz ist meiner Meinung nach die unsichtbare Hand. Und die Konkurrenz ist heute, ich würde sagen, zum höchsten Wert überhaupt in Wirtschaft und Politik aufgestiegen. Das kann man ablesen an Wirtschaftsnobelpreisträgern, die solche Aussagen treffen. Oder man kann es ablesen an Regierungsprogrammen. Das ist das aktuelle Regierungsantrittsprogramm der amtierenden Bundesregierung in Deutschland. Und ich denke, das wäre ein Hinweis darauf, dass meine These, dass Wettbewerb der höchste aller Werte ist, zutrifft.